Heute Morgen möchte ich euch bitten, das Evangelium nach Matthäus aufzuschlagen. Wir werden unsere Zeit in der Offenbarung unterbrechen, jetzt in dieser Weihnachtszeit, und wir werden uns mit dem Thema von dem ersten Kommen Jesu beschäftigen. Menschen haben begrenzte Zeit und Kräfte. Jeder erfolgreiche Unternehmer, jeder effektive Arbeiter, jeder vernünftige Politiker weiß, dass er deswegen unterschiedliche Sachen, sogar welche Details für ihn wichtig sind, und manches kann er schaffen und manches nicht. Es gibt Stiftungen, die Milliarden von Euros haben, und Menschen fragen nach, können sie uns helfen? Und sie lehnen das ab. Wir sollen nicht sagen, dass das böse war. Sie mussten auch ausdenken, wozu können wir unser Geld und Kraft investieren, am besten investieren. Gott aber ist ganz anders. Kein Detail ist für ihn zu klein. Ich habe diese Woche ein Bild angeschaut von ein Stück Pollen. Kannst du das mal für uns zeigen? Ist mal interessant, oder? Und das ist so klein, das ist mit einem Elektronenmikroskop fotografiert, okay? Du kannst es niemals sehen. Manchmal, wenn ich so etwas anschaue, dann denke ich, Fußball fing mit den Insekten an und nicht mit Menschen. Aber so ist das seit Jahrtausenden. Und so faszinierend und wunderschön konstruiert. Ein Pollenkorn, mehr nicht. Gott interessiert sich für kleine Details. Nicht nur für das, was groß ist, sondern auch für das, was klein ist. Und übrigens, wenn es wieder Juni und Juli und August wird und du leidest vielleicht, nicht ganz schlecht über den Pollen denken, okay? Es ist in der Tat etwas Schönes, was Gott geschaffen hat. Für Gott ist kein Detail so klein. Kannst du jetzt mal ausschalten. In 1. Könige, Kapitel 14 und Vers 44 lesen wir, dass Elia gebetet hat und dann noch einmal gebetet hat. Und er hat immer wieder seinen Diener hingesandt zu der Bergspitze und hat gesagt, zu dem dem Meer hinaufschauen oder Mittelmeer, was wir das heute nennen. Und er hat es geschaut und nichts gesehen, 7-mal. Hat er gebetet und 7-mal hat er gesagt, wieder hochschauen. Und bei dem 7. Mal kam der Diener wieder runter und sagte, ja, es gibt etwas, eine Wolke so groß wie ein Menschenfaust, und das ist es. Und dann hat er gesagt, und jetzt müssen wir uns beeilen. Und innerhalb kürzester Zeit gab es einen großen Sturm und Regen. Gott gebraucht kleine Dinge. Für Gott sind keine Dinge unwichtig. Bei Gott bekommen unauffällige Menschen Aufmerksamkeit. Wenn du meinst, keiner interessiert sich für mich, denk das mal noch einmal durch. Gott interessiert sich für dich. Und er ist der Größte, den es überhaupt gibt. Wir schauen jetzt in Matthäus Kapitel 2 und ich fange mit Vers 1 an. Als aber Jesus zu Bethlehem, Judäa, geboren war, in den Tagen des Königes Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgen an nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgen angesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkündigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Judäa, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Wer hätte es ausgedacht, dass der wichtigste Mensch aller Zeiten aus kleinen Bethlehem kommen würde? Denn keine Person hat die Welt so verändert wie Jesus Christus. Kein Mensch ist so bestritten als Jesus Christus. Wer hätte gedacht, aus Bethlehem, das wird das Geburtsort des Messias. Gerade in dieser Zeit, dass aus dem Stamm Davids, der nicht mehr als adliger Stamm betrachtet wurde in der Zeit, es gab keine, der König war in Israel von seinem Stamm. Eine arme Frau aus Stamm Davids. Sie war die Mutter. Damit wir dieses besser verstehen, denke ich, ist es gut, dass wir den Prophet Micha aufschlagen im Alten Testament, den Prophet Micha. Nach Jona zu finden. Und hier lesen wir in Kapitel 5 und Verse 1. Hier ist, was Matthäus zitiert hat. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den tausend Schafen von Juda bist, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Damit wir aber dieses verstehen, müssen wir auch verstehen, dass dieser Vers in Micha zu einer Prophetie gehört, die ein Kapitel vorher anfängt. Und ich möchte das auch mal vorlesen. In Micha Kapitel 4 und Vers 1. Und am Ende der Tage wird es geschehen. Und wann auch immer wir das finden, Ende der Tage. Er meint Ende der Tage von, also das heißt prophetisch weit in der Zukunft. Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berge des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und er haben wird er sein über die Hügel. Und die Völker werden zu ihm strömen. Die messianische Zeit, Ende der Tage, die messianische Zeit. Und viele Nationen werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Werke belehre. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion und Weisung wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Völkern und Recht sprechen für die mächtigen Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerden zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn, der Herrscharen, hat geredet. Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Vers 3 ist genau das, was vor dem großen Gebäude der UNO in New York City als Motto eingemeißelt ist. Aus der Bibel kommt das, dass die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und Speere zu Winzermessern. Und in den letzten 50 Jahren wurden ungefähr 150 Resolutionen gegen Israel in der UNO verabschiedet. Kein Wunder, dass es keinen Frieden dadurch gibt. Diese Prophezeiung behauptet, dass eines Tages viele Nationen zu Israel strömen werden. Das nicht faszinierend. Eines Tages wird es so sein, sie werden nach Jerusalem wollen. Also wir, einige von uns in dieser Gemeinde, wir machen gern einen Besuch nach Israel, nach Jerusalem. Und wir haben neulich von einigen Geschwistern gehört, die das im Sommer, in der Sommerzeit gemacht haben. Das sind Christen, die das tun wollen. Es gibt auch Juden, die sehr gern eine Reise nach Israel machen und ein paar Wochen oder 6 Monate oder so dort verbringen. Linde und ich, als wir Israel besucht haben, im Flugzeug haben wir mit Menschen gesprochen, die als Juden unbedingt eine Reise machen wollten, ob das einmal im Jahr war oder das einzige Mal im Leben. Aber stell euch vor, eines Tages wird es so sein, dass Menschen aus allen Nationen, nicht nur wiedergeborene Christen, nicht nur Juden, Menschen aus allen Nationen werden sagen, komm, wir müssen nach Jerusalem. Sie werden so eifrig sein, wie die Geschwister, die dorthin fliegen wollen und das mal besuchen. Ganz bestimmt erleben wir das jetzt nicht, aber eines Tages wird es so sein. Stellt euch vor, dass die Leiter, die Politiker aus Berlin, aus London, aus Washington DC, aus Beijing, aus Buenos Aires und überall sagen werden, wir wollen nach Jerusalem. Wir wollen hören, was Gott meint, dass er uns erklärt, wie wir leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen und vor allem, dass wir von Gott lernen können. Das ist eben das, was Gottes Wort verspricht. Eines Tages wird das geschehen. Wir leben in dieser Zeit nicht. Aber damit das geschehen könnte, musste der Messias in Bethlehem geboren werden. Es gibt manche Leute, wenn sie auch sogar kirchlich sind, dass wenn es um Gott geht, da sprechen sie, und sagen, das ist eine andere Dimension und wir können das nicht überbrücken. Selbstverständlich gibt es einen Gott, aber also das ist eine andere Dimension. Es gibt Forschung jetzt, Meinungsumfragen, die das von der Gesellschaft vorbringen. Ich denke, dass Atheismus hat seine Spitze erreicht. Ich denke nicht, dass die Menschen immer atheistischer sein werden. Was jetzt wächst in der Gesellschaft, in der westlichen Welt, ist eine Geistlichkeit. Das ist interessant, oder? Ist eine Geistlichkeit. Aber nicht eine christliche Geistlichkeit, sondern eine heidnische Geistlichkeit. Menschen interessieren sich immer mehr für Dinge, die mit Gott oder geistiger Kraft zu tun haben, aber wo sie suchen, ist nicht bei der Bibel. Wo sie suchen, ist nicht im Evangelium. Wo sie suchen, ist nicht in einer Gemeinde. Eigentlich wächst der heidnische Glaube immer mehr. Und manche Leute sagen, Gott, der kommt nicht in unsere Welt, der kommt nicht in unsere Zeit, da musst du das irgendwie erfahren in deine Seele. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass die Bibel diese Behauptung widerspricht. Die Bibel sagt, dass Gott in unsere Welt kommt. Und besonders ist Gott in unsere Welt in Bethlehem gekommen. Wir haben es gelesen heute Morgen, Matthäus Kapitel 1, genau in der Zeit, da Herodes geherrscht hat, genau wo die Weisen sind nach Jerusalem gekommen, später nach Bethlehem. Kleines Bethlehem. Wir übersehen, sagen Gott nicht. Gott übersieht gar nichts. Er hat gemeint, in Bethlehem soll mein Sohn geboren werden. Es gab auch Gründe, warum Gott kleines Bethlehem gebraucht hat. Und das ist, weil die Nation noch nicht bereit war für den Sohn Gottes. Die Römer waren die Herrscher. Und Jesus ist dann in diese Zeit gekommen. Und ich möchte zurück zu Michä Kapitel 5 und Vers 1. Und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den tausend Schafen von Juda bist. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Gott übersieht kleine Dinge nicht. Gott übersieht keinen Menschen. Ich habe diese Woche eine Geschichte gelesen von eine Missionarin namens Mathilde Stevenson. Sie war Missionarin von den Mennoniten in USA. 1895 reiste sie nach Afrika und hat sich in den Belgien Kongo niedergelassen, also wo Belgien geherrscht hat. Heute heißt das Demokratische Republik der Kongo. Und es gab einen Aufstand. Das Stammvolk war über die Belgien, über die Regierung entsetzt. Und wenn man die Geschichte liest, dann versteht man das. Und sie wollten die Menschen töten. Und manche Belgier sind zu einem Missionshof hingelaufen, haben erzählt, was kommen wird. Und dass sie bewaffnet sind und sie sind bereit, uns alle niederzumetzeln. Und sie haben sie hineingebracht und haben alles so dicht gemacht wie möglich. Und dann fingen sie an zu beten und haben das Schlimmste erwartet. Und nachdem sie so intensiv gebetet haben, da kam erst ein Sturm mit Blitz und Donner. Mathilde Stevenson schrieb danach, es war so heftig, dass der Boden geschüttelt hat. Und es gab Hagel. Und in dieser Gegend hat es niemals vorher Hagel gegeben. Und die Krieger aus dem Stammvolk, sie sind dann entflohen. Sie haben gesagt, der Gott von den Christen, der wirft Steine auf uns. So sind sie weggerannt und sie haben es niemals wieder gewagt, sie zu attackieren. Später haben sie von einem von den Kriegen mit ihnen gesprochen und er hat gesagt, wenn wir auch die Belgier und ihre Soldaten, wenn wir gegen sie gekämpft haben, dann gab es kein Problem. Aber als wir die Christen angegriffen haben, hat ihr Gott Steine auf uns geworfen. Wir haben es niemals wieder gewagt. Das war in der Stadt Nganba. Ich denke, ich habe es richtig gesagt. Nganba. In der Demokratischen Republik von Kongo. Wenn ich fragen würde, wer von euch hat von dieser Stadt gehört? Oh, eine. Eine von so vielen hat von Nganba gehört. Und sonst wir nicht. Aber für Gott ist nichts zu klein und nichts, was unwichtig ist. Für Gott ist jeder Mensch wichtig und er benutzt kleine Dinge. Er benutzt kleine Menschen. Es gab einmal, dass Gott ein kleines Mädchen gebraucht hat, um den General Naaman zu dem Herrn zu führen. Für Gott ist nichts zu klein. Und aus einem kleinen Staat hat er gemeint, soll mein Sohn, der Messias, kommen. Und ich möchte das dann zu Ende lesen in diesem Bibelvers. Ich lese das noch einmal durch. Kapitel 5, Vers 1. Und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also das Wort, das hier benutzt wird, das hebräische Wort von der Urzeit, ist Mime Olam. Und das bedeutet von der grauen, unvordenklichen Vorzeit. Das ist Jesus. Manchmal gibt es Menschen, die in unsere Gemeinde kommen und sie wollten Dinge erklären, wollen mich überzeugen besonders, dass Jesus jemand anders ist als den wir hier predigen. Es gibt so viele Bibelverse, die uns erklären, genau wer Jesus ist und er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Und hier ist eins. Er kommt aus der grauen, vordenklichen Vorzeit. Du kannst nicht weiter denken als dieses. Ist das nicht interessant? Du kannst nicht weiter denken als dieses. Du kannst nicht weiter denken als Jesus Christus. Egal in welche Richtung du denkst, Vergangenheit oder Zukunft, du kannst nicht weiter denken als Jesus Christus. Aus dieser Zeit kam er. Er ist ewig. Der ewige Gott, der über Zeit und Raum sich stellt, bricht in die Geschichte hinein, weil Menschen ihm doch wichtig sind. Und die menschliche Existenz geht weiter. Aufstehen, ins Bett gehen, essen, trinken oder nicht essen, spielen oder arbeiten, Verwandten besuchen oder zu Hause bleiben, Veranstaltungen erfahren oder alleine in einem dunklen Raum, egal. Die Existenz geht weiter und gerade in diese Zeit kommt Gott hinein in unsere Welt. Jesus wird in Bethlehem geboren, um Menschen zu retten. Wie sollen wir dann diese Prophezeiung verstehen? Ein Teil davon ist buchstäblich eingetroffen. Ein anderer Teil nicht? Doch, wenn eins buchstäblich eingetroffen hat, dann das andere auch. Und genau das haben die Schriftgelehrten damals gemeint. Und weil sie das buchstäblich interpretiert haben, haben sie den richtigen Hinweis zu den Weisen gegeben, wo Jesus zu finden war. Es wird auch weiter so buchstäblich geschehen. Warum? Weil Gott so ein Interesse für Menschen hat und sie so liebt. Aber Jesus herrscht noch nicht auf Erden, das wissen wir alle. Also diese Friedenszeit, da alle ihre die Kriege aufhören werden, das ist noch nicht geschehen. Warum? Und die Antwort ist, gut, entschuldige, die Antwort ist sehr lange und wir nehmen die Zeit dafür nicht. Aber ich möchte diesen Teil erzählen. Gott hat 2000 Jahre gewartet. Die Friedenszeit ist nicht eingebrochen. Jesus Christus herrscht nicht hier auf Erden. Und der Grund dafür ist, dass Gott Menschen Zeit geben möchte. Er möchte, dass sie zum Glauben kommen. Er hat große Interesse an allen Menschen. Keine Ausnahme. Und ich weiß, wie es manchmal ist, Geschwister. Es gibt Menschen, und ich denke an die Vergangenheit, ach, ich wünsche, ich hätte Gottes Plan besser verstanden. Ich wünsche, ich hätte sein Wort viel besser zugehört. Denn wenn ich Jahren zurückdenke, ich denke an eine Zeit, da ich auf Menschen kritisch war, und vielleicht hätte ich weniger kritisch sein sollen und stattdessen auf solche Menschen zugehen und mit denen über Gottes Liebe sprechen, damit sie die Wahrheit hören. Es ist eine Sache, Geschwister, wenn wir merken, oh, das ist wirklich verkehrt, wie diese Person lebt und wie er handelt. Das ist eins. Aber wir müssen diese Gedanken begrenzen, damit wir uns für Gottes Liebe aufschließen können. Damit wir das weiter an denen kommunizieren können. Das ist, was Gott vorhat. Er möchte dass Menschen zum Glauben kommen. Und deswegen wartet er so lange. Und dann möchte ich, dass wir schließlich Micha Kapitel 7 und Vers 8 mal anschauen. Micha Kapitel 7 und Vers 8. Hier spricht der gläubige Israelit. Hier spricht Micha. Freue dich nicht über mich, meine Feinde. Entschuldigung, das ist ein wunderbarer Vers, aber das passt nicht für heute, okay? Sehr wunderbar. Entschuldige. Ihr merkt, ich ringe ein bisschen heute und wir sind fast fertig. Micha Kapitel 7, Vers 18. Nicht 8, sondern Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Das ist unser Gott. Du kannst dich mit allen möglichen Religionen bekannt machen, Philosophien. So ein Gott wie unser Gott findest du nicht, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Überrest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Das ist unser Gott. Er hat Gefallen an Gnade. Gott endet Menschenleben, weil ein Gott der Gnade ist. Kleine Dinge sind für Gott wichtig. Und jeder Mensch ist für Gott wichtig. Und es mag sein, dass du hier sitzt und du nicht sagen kannst, ich weiß, dass ich gerettet bin, dass alle meine Sünden vergeben worden bin. Ich würde das gern wissen, aber ich weiß das noch nicht. Denn ich möchte sagen, Gottes Wort erklärt uns wie. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Kannst du heute in Jesus Christus finden. Muss nicht etwas Besonderes tun, muss nicht warten. Du kannst heute diesen Jesus, der damals in Bethlehem geboren wurde, der an einem Kreuz für dich gestorben ist, du kannst heute diese Vergebung, die so wunderbar beschrieben ist, in deinem Leben für immer haben. Wir beten.